Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo zusammen, hier ist Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast am Ostermontag. Ich hoffe, ihr hattet bis hierhin ein paar entspannte Stunden und erholsame Tage mit euren Familien. Trotz des Feiertags sind auch wir heute wieder zusammengekommen. Ursprünglich war es eine Dreierrunde, die geplant war. Sören hat kurzfristig absagen müssen, er musste den Dienst im Büro einnehmen. Aber Fabi, wir haben das, glaube ich, letzte Woche ganz gut hinbekommen. Also sind wir heute wieder beide auf uns alleine gestellt. Grüß dich erstmal.
Absolut. Wunderschönen guten Tag aus dem im Moment noch sonnigen Mettingen. Immer noch in NRW. Und irgendwie scheint so ein kleiner Fluch über uns zu liegen, wenn wir es nicht hinbekommen, zu dritt Podcast aufzunehmen, aus unterschiedlichsten Gründen.
Ja, das stimmt. Und jetzt, wo es gerade, ich habe es mir nochmal im Kalender angeschaut, die heiße Phase beginnt, die geilen Monate, April, Mai, Fabi, 7-mal Bundesliga, 5-mal Champions League und 2-mal DFB-Pokal aus deutscher Sicht noch. Also ich würde sagen, lasset die Spiele beginnen.
Auf jeden Fall jetzt. Kein Geheimnis, für mich geht es natürlich morgen auch schon los mit einem absoluten Highlight-Spiel. Und da muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ich glaube, ich weiß es ehrlicherweise nicht in den letzten Jahren, ob ich oder wann ich das letzte Mal mich so auf ein Spiel gefreut habe und wirklich da auch so eine gewisse Schärfe auch bei mir drin ist rund um dieses Spiel. Deswegen auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass dieses Gefühl, entweder man erhält es aufrecht mit den richtigen Ergebnissen oder es ist ziemlich schnell vorbei und dann tritt die Tristesse im April ein, die eigentlich auch keiner haben will.
Das stimmt, gucken wir mal. Das stimmt wohl. Du hast schon zwei nette Punkte angesprochen, Tristesse und Euphorie. Die deutsche Nationalmannschaft, Fabi, auf die kommen wir auch noch kurz zu sprechen, ist gestartet, das Positive vorweg, mit 2 Siegen ins WM-Jahr. Generalproben gegen die Schweiz und gegen Ghana, ergebnistechnisch gelungen, aber es war noch einiges an Sand im Getriebe.
Ich glaube, ein Teil natürlich auch selbst verursacht, wenn du mich fragst, um ehrlich zu sein, die ganze Art und Weise sehr fragwürdig, meines Erachtens. Aber Euphorie wurde bei mir mit Sicherheit nicht ausgelöst, eher das Gegenteil. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man sich dann die zwei Spiele so angeguckt hat, teilweise das Leistungsprinzip ausgehebelt wurde, Spieler öffentlich diffamiert wurden vom Bundestrainer in einer Situation, wo es eigentlich absolut unnötig war, dann sind bei mir viel mehr Fragezeichen aufgekommen, beziehungsweise dann der Entschluss, dass es bei der WM wahrscheinlich nicht sehr weit gehen wird. Obwohl die Mannschaft mit Sicherheit so ein bisschen was auch im Petto hätte. Aber ja, das ist einfach ehrlicherweise für mich Nationalmannschaft ein absolutes Trauerspiel.
Ja, der Sieg gegen die Schweiz, 4:3, ein Gewinner des Spiels war auf jeden Fall Florian Wirtz, der so ein bisschen nach seinen Anfangsschwierigkeiten in Liverpool wirklich einen Sahnetag erwischt hat mit 2 Toren, 2 Assists. Da können wir uns, glaube ich, auf jeden Fall sehr darauf freuen, wenn er das Leistungsniveau dann auch bei der WM hält. Ein Spieler, der zurückgekommen ist, Fabi, da zum Thema Leistungsprinzip, ist aber wahrscheinlich da ausgehebelt. Kai Havertz ist, glaube ich, der unumstrittene Stammspieler vorne in der Spitze bei Julian Nagelsmann gesetzt, trotz anderer Favoriten, die momentan auch sehr gut performen, siehe Dennis Undaf.
Ich glaube, waren eigentlich zwei. Du kannst genauso gut auch Nick Woltemade mit reinnehmen. Bei Kai Havertz kann ich ja die Argumentation noch ein bisschen verstehen. Wenn ich dann aber über Nick Woltemade nachdenke, wie der Bundestrainer sich dann auch äußert, warum er den Vorzug bekommt, das ist ja ehrlicherweise an Lächerlichkeit kaum mehr zu überbieten. Es ist schon komisch, dass es öffentlich dann auch überhaupt in der Hinsicht auch so angenommen wird. Gut, es gab viele Experten, die das ja auch extrem kritisiert haben. Aber ja, ich gebe dir recht, Kai Havertz wird gesetzt sein. Selbst wenn er nur mit einem Bein spielt, wird Nagelsmann nicht auf ihn verzichten. Und das ist so ein bisschen seine Buddy-Runde mit Goretzka, zählt er ja auch noch mit dazu. Ja. Havertz sind so die Typen, auf die er steht. Und die werden es natürlich dann auch in einer gewissen Hinsicht leichter haben, in die Mannschaft zu kommen.
Größtenteils, Fabi, wenn wir auf die erste Elf gucken, man hat es ja gesehen, wir wollen sich einspielen. Eigentlich steht die erste Elf, oder? ein, zwei Positionen hängen wahrscheinlich davon ab, wie gewisse Spieler dann noch zurückkommen und fit werden bis zur WM, wenn keine Verletzungen dazwischen kommen noch. Aber ist jetzt keine Elf, wo man sagen kann, mit der können wir Weltmeister werden.
Nee, auf gar keinen Fall. Also wenn die erste Elf jetzt an den letzten beiden Spielen dir angeguckt hast, dann reicht eigentlich nur der Blick über die Highlights oder Zusammenfassungen der anderen Länderspiele. Da gibt es Mannschaften, die uns ganz weit voraus sind, wo du nur froh sein kannst, dass du frühestens, glaube ich, am Viertelfinale auf die treffen kannst. Aber da werden wir nicht viel zu melden haben. Definitiv nicht. Und wie gesagt, ich bleib dabei sehr, sehr unglücklich. Ich habe es dir ja, glaube ich, oder wir haben es am Telefon auch schon mal besprochen. Wenn ich es jetzt nicht besser wissen würde, dann hätte ich ja schon fast das Gefühl gehabt, dass Nagelsmann versucht, mit seinen Ausnahmen noch vor der Aussagen vor der WM rauszufliegen. Ja, weil sie teilweise wirklich extrem strange waren. Aber gucken wir einfach mal.
Er
Ich meine an
wirkte ziemlich
sich.
dünnhäutig, ne? Bei vielen Fragen, die so an ihn gingen.
Ja, aber auch natürlich berechtigt teilweise, ne? Also es geht los bei den Torhütern, mit Sicherheit auch nicht mit Ruhm bekleckert. Musst dir mal vorstellen, wir gehen jetzt mit einem Baumann 35, klar ist er ein guter Torhüter, brauchen wir ja nicht sprechen. Aber du gehst jetzt in den WM oder in die WM mit einem 35-jährigen Baumann, der in der Liga mittlerweile mit zur Schießbude schlechthin zählt. Ja, klar, er ist ein guter Torhüter, habe ich gerade eben schon gesagt, aber ich glaube, da hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben. Dann machst du dir die Baustelle mit Rüdiger auf, der einfach nie Ruhe reinbringen wird in die ganze Truppe. Also dann kannst du es von ganz hinten nach ganz vorne durchgehen. Unglücklich, um es mal so auszudrücken.
Ja, wie sagt man so schön, in der Breite nicht wirklich spitze, wenn man da auf die anderen Nationen guckt, wenn man da auf, ich habe da die Woche mit einem Bekannten von uns gesprochen, der ja Franzose ist, der sagte auch, die haben auch ein zweites Freundschaftsspiel gehabt, der hat quasi die B11 gespielt und da, wenn du die Namen so durchgelesen hast, hast gedacht, da steht eine A11 auf dem Platz, ne?
Ja, also das kann man wirklich so sagen. Also die Franzosen scheinbar einen unerschöpflichen Pool an jungen Spielern. Und auch die Mannschaft jetzt ich glaube am Montag war es, wenn die so gesehen hast, hättest du meinen können, dass es eine Mannschaft ist, die auch die Champions League gewinnen kann.
Definitiv.
Ist schon verrückt tatsächlich. Naja, gucken wir
Eine
mal.
Sache hätte ich noch. Die größte Sorge, die ich habe, Fabi, macht mir momentan so ein bisschen Jamal Musiala. Es sind jetzt noch 7 Bundesligaspiele und ich glaube, nach dem Pokalfinale, wo die Bayern eventuell ja dann auch noch dran teilnehmen werden, geht es dann schon zum Treffen mit der Nationalmannschaft. Meinst du, Jamal Musiala wird bis dahin topfit werden? Eher nicht, oder?
Also ich würde ehrlicherweise hoffen, dass es so ein bisschen der Schweinsteiger-Weg wird. Ich gehe davon aus, dass Musiala beim FC Bayern diese Saison keinen Impact mehr haben wird. Klar wird er immer mal wieder seine 15, 20 Minuten bekommen. Aber wer sich richtig erinnert an unser WM-Märchen mit Schweinsteiger, Khedira, waren, glaube ich, beide Spieler, die angeschlagen, nicht fit in die WM sind. Und dann im Laufe des Turniers ja ein Stück weit einfach ihre Form gefunden haben. Aber um es jetzt mal auf dem FC Bayern runterzubrechen, ich glaube, Jamal Musiala wird leider kein Faktor mehr werden.
Gut, jetzt sind wir einmal bei den Bayern und schlagen am besten direkt dann rüber zur Bundesliga, Fabi. Fangen wir von oben einmal runter, die Tabelle. Die Bayern, du hattest vorzusetzen auf den SC Freiburg, du hast gesagt, jetzt ist die Möglichkeit da. Die Bayern sind schlagbar und es sah ja auch wirklich sehr, sehr lange so aus. Und am Ende ziehen es die Bayern nach einem 0-2-Rückstand sogar noch mit einem 3-2 in Freiburg, machen die 100-Tore-Marke, knacken sie. Und
Ja.
ja, mit dem Sieg auf jeden Fall sehr viel Selbstvertrauen für das anstehende Spiel am Dienstag gegen Real geholt.
Ja, also ich glaube, es gibt keinen oder es gab nie einen besseren Zeitpunkt, gegen die Bayern zu spielen, wie jetzt am Samstag, nach einer Länderspielpause vor Real Madrid, dem Spiel, wo es um alles geht für den ganzen Verein. Und ich glaube, der Knackpunkt in dem Spiel war einfach, Freiburg war ab der 70., 75. Minute stehen K.O. Ich glaube, es hat so viel Kraft gekostet, bis dahin, bis zu dem 2-0, ein Stück weit den FC Bayern zu bespielen. Hat es natürlich auch so ein bisschen Spielglück und die Tore auch zum richtigen Zeitpunkt. Und dann ist eigentlich das passiert, wo natürlich dann als Bayern-Fan einem das Herz aufgeht. Es geht darum, in einer gewissen Hinsicht natürlich auch Selbstvertrauen zu tanken. Bisschen Glück natürlich auch bei den Fernschüssen von Bischoff, dass sie dann reingehen. Und dann hast du einfach gemerkt, irgendwo wurde dann der Widerstand immer weniger bei den Freiburgern. Und die Bayern hatten halt aufgrund der individuellen Qualität, die sie nachlegen konnten mit Olise, Musiala kam dann im Zweifel noch Davis rein, Conny Leimer, Alphonso Davies. Und dann stehst du natürlich als Freiburger auf dem Platz und denkst so, das muss ein schlechter Scherz sein. Ich schaff's kaum noch bis zur 90. Minute, weil ich platt bin. Und dann kommen solche Jungs rein. Und ich glaube, dann ist die Geschichte eigentlich auserzählt. Für mich eigentlich das Key-Takeaway. Ich habe ehrlicherweise die größten Bauchschmerzen am Dienstag beim FC Bayern, wenn es um die Torwartposition geht.
Ich wollte es gerade ansprechen.
Ich finde einfach Manuel Neuer, bei allem Respekt und nichts gegen sein Denkmal, was er irgendwann mal bekommen wird, aber du spielst mit einem Torhüter, der einfach nicht mehr Bundesliga-tauglich ist. I'm sorry. Und zwar wirklich aus tiefstem Herzen tut mir das leid, aber in jeder Aktion die Schnelligkeit, der Spieleröffnung, die Abwehr, das reine Torhüterspiel, das Ding ist durch, um es mal so auszudrücken. Oder siehst du das anders?
Ich sag mal bedingt, wenn er wirklich nochmal den Leistungspeak erreicht, sich da nochmal pushen kann, vielleicht jetzt auch nur noch bis zum Ende der Saison und dann Schluss macht. Jetzt am Wochenende gegen Freiburg hat er ja zwei auch super Chancen der Freiburger vereitelt. Bei dem Gegentor, wo er da rauskommt, den Ball irgendwie versucht wegzufausten, wie auch immer, steht, glaube ich, Pavlovic bei dem Zeitpunkt irgendwie ihm ein bisschen im Weg, wo er sich nicht richtig durchsetzt. Unglücklich, würde ich mal sagen, aber gerade im Hinblick auf das Spiel am Dienstag, glaube ich schon, dass gerade so von seiner Art und Weise, von seiner Statur, von seiner Erfahrung her, von seinem Erfahrungsschatz her, das doch schon nochmal einen Ausschlag geben kann, gerade wenn es dann im Bernabeu zur Sache geht.
Also ich weiß nur, beim letzten Spiel in Bernabeu war Manuel Neuer, glaube ich, derjenige, der uns das Spiel verloren hat, am Ende der Nachspielzeit. Aber gut, jetzt, wie gesagt, Dienstag, wenn wir vielleicht kurz anschneiden, ich glaube schon, ich glaube, wenn du jetzt nicht dieses Jahr weiterkommst gegen Real Madrid, in der Form, in der Kaderzusammenstellung, in der Konstellation, auch mit Vinny Kompany, dann wird es auch in den nächsten Jahren nicht mehr klappen. Es ist dieses Jahr, wo es wirklich klappen muss. Das ist dieser ganze Weg, den die Mannschaft gegangen ist. Was ich vielleicht auch noch einmal erwähnen kann, ist, was ich ja im Moment so beeindruckend finde, ist eigentlich mal gar nicht so das Spiel der Bayern, sondern wenn man da sieht, was da wirklich anscheinend für eine Mannschaft entstanden ist, wie die Tore gefeiert werden.
Nach dem 2-2 noch aufs 3-2 zu gehen.
Und wenn du da guckst, da ist der ganze Betreuerstab inklusive Trainer beim Jubeln verrückt. Und wie gesagt, und deswegen sage ich, es gibt in Texas gibt's ein Sprichwort, das heißt All in or Nothing. Und ich glaube, es war noch nie passender als diese Saison. Ich glaube, wenn es jetzt gegen Real nicht klappt, dann niemals mehr. Und das Momentum ist jetzt da. Und deswegen habe ich irgendwie in meinem Bauch, habe ich das Ergebnis im Bernabeu muss gut sein. Das heißt, wir sprechen hier von einem Unentschieden. Ich sage es immer wieder, in Madrid spielst du gegen höhere Mächte. Schiedsrichter, Fans, UEFA, da kommt alles mit rein. Und ich habe gestern auch extra mal hier die Info bekommen. Oliver ist der Schiedsrichter aus England. Michael Oliver heißt er, glaube ich.
Auch sehr gut.
Ist, glaube ich, auch ganz gut und ein gutes Ergebnis da holen und dann einfach mal der FC Bayern sein, der Real Madrid nächste Woche Mittwoch die Grenzen aufzeigt. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf, sage ich dir auch ganz ehrlich.
Ich bin vor knapp 14 Jahren gegen Real weitergekommen, 2012 das letzte Mal. Momentum spricht für die Bayern. Real ja jetzt am Wochenende, auch kurz vor Ende erst das Gegentor bekommen zur Niederlage auf Mallorca. Trainer da, ehemaliger Bayern-Bekannter mit De Michelis. Aber ist natürlich jetzt auch brandgefährlich für Real. Ist die Saison eigentlich, was die Liga angeht, eigentlich auch gelaufen. Da ist der Rückstand auf Barca auch schon ziemlich angewachsen. Und da bleibt eigentlich jetzt nur noch die Champions League. Und gerade das könnte Real natürlich brandgefährlich machen. Ne? So ein angeschossener Gegner, wie man so schön sagt. Wird nicht einfach. Das Unentschieden würde ich, glaube ich, auch aus Bayern-Sicht unterschreiben. Und was die letzten Jahre ja ausschlaggebend war, war meistens das Rückspiel. Und das haben die Bayern ja jetzt halt in 2 Wochen dann zu Hause. Von daher bin ich da auch positiv gestimmt. Fabio, Rechtsverteidigerposition?
Leimer.
Leimer?
Ja.
Kein Stanisic?
Nein, Leimer. 100%. Stanisic wird links spielen. Bis zur 60., 70. Minute, dann wird er, glaube ich, Davis bringen. Ich glaube, es ist zu früh. Und ansonsten steht die Mannschaft. Du wirst vorne drin spielen mit Kane, Gnabry, Diaz und Olise, Pavlovic, Kimmich, Tah, Upamecano, Leimer, Stanisic. Und Neuer. Let's go. Also ich glaube, kann es kaum erwarten.
Und was natürlich auch noch richtig gut werden wird, bei Real 4 Spieler mit Gelb vorbelastet, Vini, Mbappé, Tchouaméni und Bellingham, mit Hinblick dann aufs Rückspiel natürlich auch vielleicht mit angezogener Handbremse dann. Ne?
Ich finde auch hier so von den Viertelfinals, wenn man sich die so durchliest, ist es wirklich das Klangvollste auch.
Ja.
Vom Namen her.
Ich denke.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal, genau.
Gut, let's see.
Lass uns weitermachen in der Tabelle. Niko Dortmund. Kovac, Masterclass. Erinnert mich der BVB immer mehr irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht wieso, an Atletico Madrid, Fabi. Ein Spiel, 90 Minuten plus X, eigentlich nichts fürs Spiel machen, defensiv stark spielen. Ja, und vorne hilft dann mal, ja, wie sagt man so schön, der liebe Gott. Und am Ende gewinnst du in Stuttgart mit 33% Ballbesitz, glaube ich, 2 oder 3 Torschüssen mit 2:0.
Ja, also ich habe mich auch noch kurz unterhalten mit unserem Gastsprecher, den wir ab und zu mal einladen, Sebastian hier.
Ja.
Hoch unzufrieden, würde am liebsten Niko Kovac, glaube ich, vor die Tür setzen. Und ich sage halt einfach, wenn man sich die Tabelle so anguckt, ich meine klar, es ist jetzt nicht so, dass Borussia Dortmund wirklich den tollsten, attraktivsten Fußball spielt. Aber ich glaube, das große Problem bei den Dortmundern ist, dass sie selber nicht wissen, für was sie stehen wollen eigentlich. Jetzt hast du 64 Punkte, du wirst Vizemeister und es ist nicht gut, der Trainer muss gehen. Dann stellt sich für mich die Frage, wer soll denn bei Dortmund wirklich diesen Job besser ausüben können? Wir haben es versucht mit dem, der aus der Kurve kam, mit Tränen in den Augen, vom Hof gejagt, Edin Terzic, der mit Stallgeruch, Nuri Sahin hat es keine 3 Monate, glaube ich, hinbekommen, musste gehen. Thomas Tuchel war da, musste gehen. Jetzt hast du Niko Kovac, der die Mannschaft mit 100%iger Sicherheit in die Champions League führt. Soll am besten auch gehen. Das heißt, am Ende des Tages, glaube ich, als mit einem neutralen Blick drauf kann man sagen, spielen die Dortmunder eigentlich eine sehr gute Bundesliga-Saison, wenn man alles andere ausblendet, zumindest punktetechnisch. Und manchmal muss man eben auch ein Übergangsjahr mitnehmen, wo man vielleicht nicht den besten Fußball spielt, aber zumindest die 40 Millionen Champions League garantiert in der Tasche hat.
Ja,
und so würde ich es einfach sehen.
Du redest von dem Übergangsjahr. Manche andere Mannschaften, ein Übergangsjahr sieht da aus, ich bin Tabellenplatz 5, 6, 7 oder wo auch immer. Ne?
Guck nach Leverkusen.
Zum Beispiel. Ne? Und jetzt wirst du Vizemeister, hast die zweitbeste Defensive. Also ich glaube, es hätte deutlich schlimmer kommen können für die Dortmunder. Ne?
Ja, also wie gesagt, ich kann ja nur daran erinnern, die beiden Jahre zuvor, als sie Fünfter und Vierter wurden, da war es auch nicht recht.
Nee,
also diesen Hurra-Halleluja-Fußball, den sich da jeder wünscht, der aber halt einfach nicht in der Art so erfolgreich ist. Ich meine ganz ehrlich, du hast ein Spitzenspiel, das Topspiel am Samstagabend 2:0 in Stuttgart gewonnen. Ja, es war glücklich. Die Stuttgarter müssen sich in den Hintern beißen, weil das ein Spiel war, das darfst du einfach nicht verlieren und schon gleich dreimal nicht 2:0. Aber am Ende des Tages ist die Geschichte relativ einfach. Niko Kovac spielt eine der besten Bundesliga-Saisonen mit Dortmund schlechthin. Und es gab ja mal so einen Spruch von Hermann Gerland, immer Glück ist Können. Ich habe es ja selber auch oft genug gesagt, dass das ist ein Ritt auf Messerschneide bei den Dortmundern. Zieht sich jetzt aber seit 28 Spielen durch, dass sie wirklich teilweise minimalistisch doch zu ihren 3 Punkten kommen und dann muss es ja irgendwo auch gewollt sein.
Richtig. Und ich glaube, jetzt gerade mit Hinblick auf die neue Kaderplanung zur neuen Saison, du wirst viele Altlasten los, einiges an Budget wird frei. Du kannst deine Mannschaft komplett neu aufstellen, nach vielleicht auch Niko Kovac Wunsch. Also ich glaube schon, da können sich die Dortmunder auch darauf freuen. In der nächsten Saison wird da auch wieder deutlich mehr Offensivfußball gespielt werden. Aber Niko Kovac steht halt auch erstmal für eine gute, grundsolide Defensive, ne? Das hat er, glaube ich,
Ja.
bis jetzt bei allen Mannschaften, die er trainiert hat, gezeigt.
Wie du auch sagst, da wird jetzt ein bisschen Bewegung sein im Sommer, im Kader. Und am Ende des Tages, ja, klar, er ist jetzt, wenn man es natürlich aus der Sicht zieht und sagt, die Möglichkeit, die jetzt im Sommer entsteht, durch dieses Geld, was vielleicht zur Verfügung steht, ist er der Trainer, der die Mannschaft so ausrichtet, dass du auf einmal Offensivspektakel sehen wirst im Signal Iduna Park? Eher nicht.
Nee.
Aber du wirst zumindest punkttechnisch in der Bundesliga wahrscheinlich eine ganz solide Rolle spielen. Wird es nach ganz vorne reichen? Das hat der Club aus München immer selber in der Hand. Aber du bist zumindest in der Pole Position, wenn es darum geht, im Zweifel für die Überraschung zu sorgen, wenn es bei dem Club aus München eben aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert.
Gut, letztes Thema: Borussia Dortmund. Nico Schlotterbeck sieht alles danach aus, dass er vielleicht dann doch verlängert, allerdings mit Ausstiegsklausel nach der bzw. zur WM, dass er sich danach nochmal neu entscheiden könnte. Würde ich als BVB eigentlich nicht mitmachen oder musst du das Risiko eingehen?
Also ich muss ja auch hier sagen, bin ich mittlerweile auch ein Stück weit erleichtert, weil viele Dortmund-Fans haben sich ja über die Bayern auch bei Upamecano lustig gemacht, an der Nase rumgeführt. Ich glaube, Schlotterbeck treibt es dann noch mal mehr auf die Spitze. Ja, veräppelt irgendwo, glaube ich, den ganzen Verein nach Strich und Faden. Kann gefühlt auch verlangen, was er will. Er wird es bekommen. Ist das echte Liebe? Ich glaube es ehrlicherweise nicht. Die Verlängerung in Dortmund unter Berücksichtigung der Ausstiegsklauseln ist Zweifel für mich eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass er maßlos überschätzt wird, dass auch die Angebote, die man sich aus dem Schlotterbeck-Lager erhofft hat, eben nicht da sind. Kein Top-Verein hat wahrscheinlich angeklopft, kein Top-Verein würde ihm mehr bieten. Und dann bleibe ich halt in Dortmund und darauf wird es hinauslaufen. Deswegen die Verlängerung wird von mir kein Beifall oder Klatschen.
Also gambeln
In
wirklich
dem
ein
Sinne.
Dortmunder, dass er wirklich eine grandiose WM spielt, vielleicht noch mit Halbfinale, Titel, wie auch immer, und dass sie da dann nochmal das 20 Millionen extra rausziehen können, ne?
Wird aber so auch nicht passieren und das weißt du, weil du wirst für einen Schlotterbeck keine 60, 70 oder 80 Millionen bekommen. I'm sorry, für mich ist er auch weit weg von der Klasse, die mir oft zugesprochen wird. Für mich ist er ein sehr guter Verteidiger, Innenverteidiger auch in der Bundesliga. Aber alles, was darüber hinausgeht, sorry, zu fehleranfällig, auch der Spielaufbau. Ehrlicherweise, ich
Und
bin da auch kein
körperliches
so
eben,
groß.
ne?
Genau, und deswegen finde ich ihn auch ehrlicherweise recht unsouverän, oft an den Mikrofonen. Also er ist jetzt auch kein Sympathieträger. Deswegen, ehrlich, ich glaube, Marcel Reif hat es diese Woche auch mal gesagt, mir ist es egal. Soll er in Dortmund bleiben, soll da die 14 Millionen abkassieren, meines Erachtens wieder ein Fehler, den die Dortmunder dann machen. Und was auch noch dazu kommt, ist, ich kenne keinen anderen Top-Verein, der die Mannschaft um einen Innenverteidiger aufbauen will. Das Geld würde ich anderweitig, glaube ich, investieren, um vielleicht da wieder ein bisschen Glanz und Gloria auch reinzubringen. Aber gut,
Viele
mir kann es recht sein.
parallele Aussagen, Fabi, zu Markus Babbel, den ich am Wochenende auch zugehört habe.
Ja, war der im Doppelpass, oder?
Der war bei Sky 90.
Ah, Sky 90.
Gut, komm, mach mal einen kurzen Sprung noch zu RB Leipzig. Die profitieren vom Ausrutscher der Stuttgarter, ziehen mit den Stuttgartern punktgleich, sind jetzt wieder auf Platz 3. Pflichtaufgabe in Bremen, ziemlich souverän gemeistert. Und wenn ich so auf das Restprogramm der Leipziger gucke, von den Top-Teams haben sie eigentlich nur noch Leverkusen, ansonsten drei Heimspiele mit Gladbach, Union und Pauli. Sieht alles danach aus, als ob die Leipziger dann zur kommenden Saison wieder die Champions-League-Hymne hören könnten.
Wahrscheinlich, um es da auch wieder ganz kurz zu machen, weniger aber, glaube ich, aufgrund der eigenen Leistung, weil einfach auch die Konkurrenz in dem Sinne schwächelt, stehst du im Moment einfach besser da und auf Platz 3. Es könnte aber trotzdem noch ein enges Rennen werden, um ganz ehrlich zu sein.
Eine Mannschaft, die Anschluss hält an die Champions League-Ränge, ist Bayer 04 Leverkusen, die sich vom Ergebnis her ein ziemliches Scheibenschießen, Schützenfest gefeiert haben gegen den VfL Wolfsburg, was zur Halbzeit eigentlich nicht wirklich danach aussah, denn da war der VfL zwischenzeitlich mit 3:1 in Führung. Es sah wirklich danach aus, als ob Dieter Hecking da vielleicht einen Punkt mitnehmen könnte, aber die zweite Halbzeit, Stecker gezogen und gefühlt jeder Angriff, jeder Schuss der Leverkusener am Ende ein Tor gewesen.
Ja, also ich frage mich, was da wirklich passiert ist in der Halbzeit, weil bis dato dachte ich, dass Juhlmann am Sonntag kein Trainer mehr ist von Bayer Leverkusen. Und in dem Sinne wirklich dann die Wolfsburger überfahren, hat man dann in dem Sinne auch gemerkt. Ich glaube, Hecking war selbst ein Stück weit schockiert nach dem Spiel, ja. Hat auch Schwierigkeiten gehabt, das Ganze zu analysieren. Ich glaube, langsam wird es wirklich zappenduster für die Wolfsburger und für die Leverkusener. Ja, ist eigentlich ehrlicherweise auch eine wirklich blöde Situation, weil du bist zu weit weg vom Platz 7. Das heißt, da brauchst du dir keine Gedanken machen. 10 Punkte, aber nach vorne sehe ich ehrlicherweise einfach die Stuttgarter und vor allem eben auch Leipziger ehrlicherweise auf einem besseren Niveau als die Leverkusener. Und vielleicht liegt es einfach auch daran, ein Stück weit, dass man versucht, so gut wie möglich durch die Liga zu kommen und alles eben auf das Halbfinale gegen die Bayern im Pokal setzt.
Ja, aber ich sag mal, okay, es wurde ihnen leicht gemacht, aber die haben da schon ihre spielerische Klasse dann auch aufblitzen lassen, ne?
Ja, unbestritten, aber halt natürlich auch gegen die Mannschaft aus Wolfsburg, die in der zweiten Halbzeit komplett auseinandergefallen ist. Ne? Ja. Also wenn man den Spielfilm tatsächlich, der lag ja tatsächlich 1:3.
Ja, die dürfen das 3:2 dürfen sie nicht kriegen.
Ja.
Den Anschlusstreffer.
Ganz genau.
Ja. Gut, ja, eine Mannschaft, die noch so dazwischen hängt, zwischen Platz 4 und 6, ist die TSG Hoffenheim, Fabi. Und der Negativlauf der Zeit geht auch zu Hause weiter im Heimspiel gegen die Mainzer, denn das gewinnen die Mainzer mit 2:1. Deren positiver Lauf unter Urs Fischer setzt sich weiterhin fort. Jetzt seit 6 Spielen ungeschlagen, mit dem Abstieg definitiv nichts mehr zu tun, jetzt bei 33 Punkten. Ja, die TSG hat es nach dem Rückstand eigentlich verpasst, nach dem Ausgleich in der ersten Halbzeit auf 2:1 zu gehen oder das Tor zu machen, haben kein schlechtes Spiel gemacht. Christian Ilzer hat es hinterher nach dem Spiel auch gesagt, kann seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Alle Vorgaben erfüllt, aber ja, am Ende leider nicht die Punkte mitgenommen.
Das ist ja schon einfach ehrlicherweise auch ein Stück weit verrückt, wie Mainz unter Urs Fischer die Liga von hinten aufräumt. Muss man ja wirklich so sagen. Ich glaube, sie stehen jetzt bei 33 Punkten, als er übernommen hat, waren sie, glaube ich, bei 12 Punkten. Und Mainz mittlerweile eine Mannschaft, hätten die in der Vorrunde ein Stück weit das gleiche Level gespielt. Mhm. Ehrlicherweise glaube ich, dass es eine Mannschaft wäre, die mit Sicherheit so rund um zwischen Leverkusen und Frankfurt mittlerweile wahrscheinlich wäre.
Ja.
Und um die Europa League spielen wird. Und das ist schon beeindruckend. Und für die Hoffenheimer ist der Höhenflug halt ein Stück weit jetzt ganz böse geändert. Ich glaube, mit der ganz fiesen Schlappe gegen Leipzig am letzten Spieltag jetzt wieder zu Hause verloren. Und das sind die Spiele, die du einfach mit Punkten beenden musst, wenn du in die Champions League kommst oder kommen willst. Mhm. Fairerweise muss man dann auch sagen, wenn man den neutralen Blick darauf hat, dann ist es mir schon auch für den internationalen Vergleich oder das Auftreten der Bundesliga schon lieber, wenn da die Mannschaften wie Leipzig, Stuttgart vielleicht auch nächstes Jahr die Fahne hochhalten dürfen und Hoffenheim dann vielleicht in der Europa League für eine gewisse Furore sorgen kann.
Ich denke, Europa League wäre mit Sicherheit im Hinblick, was du angesprochen hast, der vernünftigere Weg. Allerdings wäre es natürlich sehr schade, wenn die TSG, die für mich eigentlich so mit die Mannschaft der Saison bisher immer noch ist, sich die Saison so kaputt machen würde. Ne? Wäre für André Kramaric mit Sicherheit auch nochmal ein Highlight, nochmal Champions League zu spielen. Aber gut, sind jetzt noch 6 Spiele. Ist noch alles möglich für die TSG. Und vielleicht will sich der ein oder andere Spieler ja auch noch mit der Champions League verabschieden. Ne? Hinblick Aslani und Co. Gut, machen wir weiter mit Augsburg und dem HSV, Fabi. Punkteteil im Volkspark.
Ein Punkt, ich glaube, da kann was
beide gut leben können.
Ich wollte gerade sagen, da können wir es eigentlich schnell machen. Es war jetzt kein besonderes Fußballspiel, Punkteteilung. Ich glaube, keiner wollte auf jeden Fall als Verlierer vom Platz gehen. Dieser eine Punkt kann Gold wert sein. Aber es war jetzt kein Spiel, wo man, glaube ich, wirklich tief einsteigen muss. Es war tatsächlich auch gegeben, der Tabellenstände 11 gegen 12. Das war auch das Niveau, wo es entsprochen hat. Und von daher kann man es da eigentlich auch schnell machen. Ich finde eigentlich viel dramatischer, finde ich, die Chance, die Gladbach wieder vergeben hat, zu Hause gegen Heidenheim.
Ja.
Ich meine, auf der anderen Seite könnte es natürlich sagen, echt, man kann es gar nicht oft genug sagen, Chapeau, erster FC Heidenheim, abgeschlagen, letzter und jedes Spiel trotzdem wirklich eng gestaltet, kein einziges Mal abschießen lassen. Und dann siehst du so ein Heimspiel der Gladbacher und kannst dir eigentlich nur noch an den Kopf fassen und denken, es ist eine Frage der Zeit, bis es die Gladbacher einfach erwischen wird, um ganz ehrlich zu sein. Also der Kader auch, die Mentalität, die da drin steckt in der Mannschaft, der Kapitän geht vom Bord, kein Geld dafür Neuzugänge im Sommer. Deswegen, oh, das kann irgendwann schon auch im Worst Case enden, wenn man das dann so sieht, das ist traurig.
Und gerade die erste Halbzeit zwar ein bisschen mehr Spielanteile, aber auch da war ja Heidenheim schon gerade nach Standards schon die gefährlichere Mannschaft, ne?
Spielerische Armut, du sagst es, das ist wirklich, also da muss man echt sagen, die Gladbacher von all den Mannschaften hinten drin, fußballerisch auch wirklich ganz schlecht, tatsächlich.
Noch sind es 5 Punkte auf Pauli, noch
könnte es
sein, dass die eine oder andere Mannschaft da noch hinter ihnen steht, aber Pauli, Restprogramm, Leipzig, Mainz, Wolfsburg, Dortmund, Augsburg, TSG. Das ist schon, aus Gladbacher Sicht sind da schon einige Gegner bei, wo ich jetzt nicht unbedingt mit dreifachen Punktgewinnen rechne. Eigentlich bei keiner Mannschaft.
Ja, und du hast halt andere Mannschaften dahinter, die halt auch keine 3 Punkte holen oder es nicht schaffen, 3 Punkte einzufahren. Deswegen könnte das das große Glück sein, dass du jetzt eben auch ein kleines Polster hast. Ich gehe mal davon aus, dass der Widerstand der Wolfsburger irgendwann bricht. Sollten sie die letzten oder die nächsten 2 Spiele nicht gewinnen, dann geht es eigentlich nur noch um den Relegationsplatz. Und da glaube ich schon, dass sie noch im Vorteil liegen. Weil die 5 Punkte wird eine Mannschaft wie Pauli, Köln, die werden die jetzt nicht mehr aufholen.
Nee.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, eine andere Mannschaft, die auch wieder hinten mit reingerutscht ist, jetzt am Wochenende ja mal wieder nach dem Rückstand zurückgekommen ist. Dafür sind sie ja auch bekannt gewesen, nach dem 0-2 in Frankfurt, Rückstand. Die Kölner noch einen Punkt in Frankfurt mitgenommen, jetzt bei 27 Punkten, aber auch nur 2 Punkte vor Relegationsplatz 16. Ja, hätte man auch bei Lukas Kwasniok bleiben können eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, also der Wechsel war, glaube ich, tatsächlich einfach nur, um Großteil der organisierten Fans auch ein Stück weit zufriedenzustellen. Reiner Aktionismus, sagt man ja, glaube ich, auch. Es ist eigentlich nichts besser gewesen. Ehrlicherweise muss man ja auch bei den Frankfurtern, ne? Da wird auch einiges passieren müssen im Sommer. Ich meine, du stehst abgeschlagen auf Platz 7. Ja, und ich glaube, das ist dann für so einen Verein wie Frankfurt mit den Mitteln, die man jetzt auch hatte, die letzten 2-3 Jahre durch die ganzen Spielerverkäufe einfach viel zu wenig. Und ja, und bei den Kölnern wird es halt einfach auch nicht besser. Kannst jetzt nur hoffen, dass es nächste Woche ein Stück weit zu Hause dann vielleicht einen Dreier gibt. Weil ansonsten sehe ich tatsächlich immer noch Friedhelm Funkel für die letzten 2-3 Spiele an der Linie stehen. Und was willst du dazu sagen? Also es ist ein Schneckenrennen im Moment. Stell dir vor, du hast eine Mannschaft, die jetzt einfach mal die nächsten 2-3 Spieltage einfach mal 6-7 Punkte holen wird. Dann bist du raus aus dem Abstiegskampf, weil der Rest kommt irgendwie nicht in die Pötte.
Nee.
Und es sind nach wie vor noch Riesenüberraschungen drin, ne? Also du hast die Bremer, die da noch ganz tief mit reinzählen. Theoretisch vielleicht auch die Gladbacher, je nachdem, wie die Spieltage jetzt dann verlaufen. Also es ist auch hier noch nach wie vor eine Überraschung drin im Abstiegskampf.
Das ist immer dieses Momentum momentan, ne? Von den 6 Spielen. Du musst jetzt gucken, dass du wirklich eine positive, hohe Welle erwischt, mal, wie du sagtest, 2-3 Spiele. Und dann war es das die Saison. Dann bist du unten raus.
Ja.
Nur nicht mehr diesen Abwärtsstrudel irgendwie erwischen. Ne?
Ja.
Wird halt schwierig. Ja, in den Abwärtsstrudel ist ja Pauli auch voll mit drin. Neben dem Punkt bei Union mit nach Führung noch das 1-1 kassiert. Am Ende glücklich, dank Nikolai Vasil, der einen Sahnetag erwischt hat, hinten raus einiges noch gehalten. Union da schon die bessere Mannschaft gewesen und eigentlich auf die 3 Punkte gespielt. Union mit dem Punktgewinn vielleicht, ja, können sie noch am besten mit leben. Und ja, für Pauli wird es auch weiterhin eng bleiben. Bei 25 Punkten geht der 16. Platz dieses Jahr. Da sind so viele Mannschaften mit in der Verlosung. Ich weiß nicht, wen ich da momentan am schlechtesten sehe. Hast du da so ein Bauchgefühl?
Nee, nicht wirklich. Wie gesagt, ich versuche es dann immer halt so ein bisschen abhängiger auch zu machen vom Momentum. Jetzt hast du diese Woche dann Pauli Samstagabend gegen die Bayern. Sind wir auch wieder beim gleichen Thema. Es kann dankbar sein, kann aber auch sehr undankbar sein. Ich weiß, was ich meine. Also es kann dankbar sein, je nachdem, wie das Hinspiel jetzt bei den Bayern am Dienstag ausgeht. Da dreht sich einfach nur alles um Real Madrid jetzt. Und trotzdem hat man dann gesehen, wie es den Freiburgern erging. Und da kommt es dann eben auch ganz viel drauf an, wie du als Heimmannschaft wirklich auch in das Spiel gehst, weil wenn du als Pauli in das Heimspiel jetzt am Samstagabend gehst, mit dem Ansatz zu mauern und den Bus zu parken, dann glaube ich, dann lädst du trotz alledem die Bayern dazu ein, mit ihrer individuellen Klasse das Spiel zu entscheiden. Und zwar ziemlich schnell. Und dann kann es der Spielverlauf sein 1-0, 2-0, 3-0 und das Ding ist durch. Oder du gehst mutig an die ganze Sache ran. Dafür ist aber einfach auch die Situation, in der sie sich befinden, glaube ich, zu schwierig, um da wirklich einfach mal all in zu gehen. Weil wenn du wieder keine Punkte zu Hause holst und die Konkurrenz im Vorfeld am Samstagnachmittag schon punktet, dann sind es irgendwann nicht mehr zwei, sondern dann vielleicht 5, 4 oder 6 Punkte, je nachdem.
Ja, dieses
Also ganz
Nachdenken.
schwierig.
Viel
Ganz
wird
schwierig
sich,
und ja, nee, sprich.
viel wird sich die letzten Wochen dann wirklich wieder zwischen den Ohren abspielen, ne? Wird viel Kopfsache mit bei reinspielen.
Ja, und wir sprechen hier jetzt immer noch zum Beispiel auch krass, wenn man sich das überlegt, dass die Wolfsburger schon fast abgeschlagen 17. mit 4 Punkten Rückstand oder 6 auf den rettenden 15. Platz. Das ist total irre.
Und was noch viel schlimmer ist, Fabi, wir haben es vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen, vor 4, 5 Jahren, es wurde immer von diesen 40 Punkten gesprochen. Ne? Heute würdest du mit 40 Punkten Stand jetzt auf Platz 7 liegen. Ne? Also 40 Punkte, um nicht abzusteigen. Jetzt reichen wahrscheinlich wieder 33, 34 Punkte, dass du locker drin bleibst. Ne? Was eigentlich auch ein Unding ist. Ne?
Ja, also wie gesagt, je nachdem, um da vielleicht die ganz kurze Überleitung auch noch zu schaffen, wenn man, es kann ja durchaus auch sein, dass du dann hier in der Relegation wirklich absolutes Traditionsduell dann hast, je nachdem, wer in der zweiten Liga sich dann über den dritten Platz ja, für die Relegation qualifiziert und dann wird es mit Sicherheit auch kein einfaches Spiel und deswegen wird ein ganz, ganz enges Rennen. Deswegen macht es im Moment auch so viel Spaß, um ehrlich zu sein. Übrigens auch Samstag war mal eine richtig coole Konferenz, weil so viele Spiele waren. Du hattest kein Freitagsspiel, du hattest auch kein drittes Sonntagsspiel, deswegen waren Samstagnachmittag ja auch 6 Spiele. Kann man sich ja eigentlich nur jeden Samstag theoretisch wünschen, weil es wirklich Wahnsinnsunterhaltung ist, wenn du mich fragst.
Ja, leider zu früh gefreut. Guck dir den nächsten Spieltag an. Da würde es am liebsten, ja, wie gesagt, Freitagsspiel, dann hast du wieder drei Sonntagsspiele. Dementsprechend die Bayern spielen Samstagabend. Topspiel ist, glaube ich, jetzt am Samstag und Mittag ist dann Dortmund gegen Leverkusen, was du da dann hast als letztes Spiel. Aber gut. So, Fabi, da Sören heute nicht live mit dabei ist, hat er uns zumindest noch eine kurze Sprachnachricht zukommen lassen. Ich versuche da jetzt mal kurz übers Handy mit abzuspielen. Wir können es jetzt mal 3 Minuten kurz zurücklehnen, ihm mal lauschen, was die zweite Liga angeht. Eventuell danach noch jeder mal kurz noch 2 Sätze mit reinschmeißen und dann sind wir eigentlich für heute auch schon
Du.
durch. Genau. Start klar?
Yes.
Yes.
Ja, die zweite Liga bleibt nach wie vor eine Wundertüte, egal ob es um den Aufstiegskampf geht oder um den Abstiegskampf. Mit Blick auf die Tabelle muss man ja auch wieder sagen, dass ja noch keine Vorentscheidung gefallen ist. Sicherlich sehr solide der FC Schalke 04. Sehr, sehr wichtiger 1-0-Heimsieg gegen KSC, bleiben also Tabellenführer. Ja, Hannover 96 mit einem 1-1 gegen die Spielvereinigung Elversberg. Wenn man sich den Spielplan von 96 anschaut, dann sind es natürlich jetzt die entscheidenden Wochen. Jetzt einen Punkt geholt gegen Elversberg, einem Mitkonkurrent. Sicherlich kann man sagen, die Chance verpasst, auf Platz 3 zu springen. Gleichzeitig hat man aber auch in der kommenden Woche ein Spiel gegen Darmstadt, mit dem man ja aktuell punktgleich ist und eine Woche später dann nochmal gegen Paderborn. Also Hannover hat es im Moment in der Hand, ja, sich festzusetzen dort oben in den ersten 3 Plätzen und mit Blick Nach unten muss man sicherlich festhalten, dass Hertha BSC vielleicht noch auf Platz 6 eine Mini-Chance hat, wobei man da sagen muss, glaube ich schon, dass jetzt die ersten 5 Mannschaften den Aufstieg unter sich ausmachen werden. Dann gibt es so ein bisschen Niemandsland in der zweiten Liga mit Lautern, Nürnberg und Karlsruhe auf 7, 8 und 9. Die sind relativ safe, das muss man sagen, glaube ich, die werden die Liga halten. Und dann, ja, dann wird spannend. Ab Platz 10, alle Mannschaften abwärts sind in der Verlosung künftig vielleicht nicht mehr in der zweiten Liga zu spielen. Der VfL Bochum verliert 4:1. Gegen den ersten FC Magdeburg, rutscht damit rein, auf Platz 10 im Moment zwar, aber nur noch 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz bzw. auf Platz 17. Das heißt also, dass in den nächsten Wochen definitiv noch einige Punkte gesammelt werden müssen. Wichtig auch Preußen Münster, ein kleines Lebenszeichen gesendet, jetzt unter Alois Schwarz einen Punkt geholt in Kiel. Nachdem man ja relativ viele Gegentore in den letzten Spielen bekommen hat, vielleicht auch ein kleiner positiver Effekt, dass die Preußen jetzt einen Punkt geholt haben. Aber es bleibt spannend, das muss man wirklich so sagen. Bin sicherlich jetzt auch noch auf eure Meinung gespannt. Die Fortuna aus Düsseldorf, ja, eine weitere Niederlage unter Markus Anfang. Klar, auch sicherlich resultierend durch eine rote Karte, aber ich glaube auch, wenn da jetzt in den nächsten Wochen noch ein, zwei Niederlagen dazukommen werden oder sollten, dann kann es auch für Markus Anfang relativ eng werden. Da wird sicherlich Sven Michelsenthal dann auch nochmal reagieren. Denn wie gesagt, das ist alles sehr, sehr eng beisammen. Gerade auch im Abstiegskampf, zwei Wochen, wo man vielleicht nicht punktet, wird es brutal eng. Fortuna jetzt am kommenden Freitag mit einem Heimspiel gegen Kiel. Ich glaube, da muss man schon sagen, wenn da ein Dreier ausbleiben sollte, dann würde ich mich schon fast festlegen, dass Markus Anfang dann wirklich nochmal angezählt wird, denn dann ja, muss man den Blick nochmal tiefer in die Tabelle setzen, ähnlich sicherlich auch dann am kommenden Sonntag, wenn der VfL Bochum zu Hause Braunschweig empfängt. Da ist Uwe Rösler natürlich safe als Cheftrainer, aber dennoch, auch da müssen Punkte her, um nicht die Stimmung ganz ins Negative zu drehen. Auch ein ganz wichtiges Spiel und sicherlich auch noch mit Blick aufs Wochenende Darmstadt-Hannover, wie gesagt, und Elversberg-Schalke. Also es bleibt weiter spannend in der zweiten Liga mit Topspielen auch am kommenden Wochenende. Und da können wir uns sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen noch auf ein paar Rochaden innerhalb der Tabelle freuen.
Ja, Fabi, das war Sörens Update aus der zweiten Liga. Ja, und wir können, glaube ich, festhalten, eigentlich alles wie jede Woche, ne? Alles wie immer.
Ja, du kannst es nicht tippen, deswegen lieber die Finger davon lassen, die zweite Liga zu tippen. Immer wieder Überraschung, erstaunlich, an dem Spieltag waren jetzt wirklich relativ wenig Tore gefallen im Gesamten und irgendwie trotzdem noch das eine oder andere offen, selbst Hertha, die man schon mal abgeschrieben hatte, irgendwie doch noch vielleicht mit ein bisschen Resthoffnung, je nachdem wie man die nächsten Spiele jetzt bestreitet, hinten drin alles offen, sogar der Tabellenletzte in Münster noch alle Chancen. Also von daher schon spannend zu verfolgen.
Ja, vor allem die Hertha, du hast es angesprochen, jetzt mit Hinblick auf die Hinrunde, da haben sie aus den letzten 6 Spielen, glaube ich, 5 Siege und einen Unentschieden oder so geholt. Also ist auch mit vermeintlich das leichteste Restprogramm, was die Hertha hat. Vielleicht kommt die Hertha wirklich nochmal von hinten ran. Gerade Sören hat es angesprochen, oben die Mannschaften die nächsten Wochen immer wieder gegeneinander, nehmen sich da gegenseitig die Punkte weg. Wird auf jeden Fall spannend. Und gerade im Tabellenkeller, die Fortuna hat er angesprochen, ja, die hat die nächsten Wochen auch noch einige Gegner. Unter anderem kommt auch noch Dresden und so. Das sind alles Mannschaften, die es kennen, um den Abstieg zu spielen. Ganz im Gegensatz zur Fortuna, die ja deutlich höhere Ambitionen hatte. Auch jetzt der Kracher gegen Kiel, da haben sie es natürlich clever gemacht, ist das Freispiel, das letzte in dieser Saison. Ich glaube nicht, dass sonst die Hütte am kommenden Freitag da ausverkauft gewesen wäre, wenn es halt zum Abstiegskracher kommt. Und vielleicht sehen wir da ja sogar nochmal Friedl im Funkel, Fabi. Anstatt in Köln.
Vielleicht, also ich glaube, ein paar Möglichkeiten sind definitiv für ihn da, nochmal sein Konto ein bisschen aufzustocken und nochmal ein bisschen Atmosphäre mitzunehmen. An sich eigentlich auch für ihn eine ganz geile Situation, ne? Du lässt die ganze Saison über jemandem anderen die Arbeit machen und kommst zur heißen Phase, derst dann mal nochmal 2-3 Wochen Bundesliga oder zweite Liga Luft schlummern. Was soll man dazu sagen?
Ja, kommst ausgeruht, braun gebrannt vom Tennisspielen und nimmst dann nochmal eine Prämie mit wahrscheinlich und schraubst dein Trainerspielekonto nochmal ein bisschen in die Höhe. Gut, Fabi, jetzt kommen wir zu den Spielen, die uns noch bevorstehen in der kommenden Woche. Angefangen am Dienstagabend. Real, die Bayern.
2-2.
Das ist mehr als mitzufrieden.
Ja, natürlich würde ich mir wünschen, dass wir auch das Hinspiel gewinnen. Ich glaube, das steckt in der Mannschaft. Aber ich sage immer so, meine Traumvorstellung wäre, ein gutes Ergebnis im Hinspiel und im Rückspiel dann wirklich einfach mal Madrid aus dem Stadion schießen. 3-1, 4-1, das wäre mein großer Wunsch.
Ja, man hört die Worte deines alten Herrn, der war, glaube ich, auch, der schrieb mir nämlich und gratulierte zu Ostern, der sagte auch, unentschieden, knappe Niederlage, wäre alles in Ordnung, aber Rückspiel macht er sich keine Sorgen, das ist in München und sollte auf jeden Fall mit dem Weiterkommen der Bayern dann am Ende enden. Ja, dann das vermeintlich langweiligste Spiel, wirklich, hat er gesagt.
Also, ja, sehr gut.
Sporting gegen Arsenal. Arsenal jetzt am Wochenende ja auch aus dem Pokal rausgeflogen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Aber ganz bitter, muss man sagen. Ja, trotzdem. Das wird ein 2-0 für Arsenal.
Und da auch Arsenal das Rückspiel dann zu Hause die Woche drauf. Am Mittwoch auch ein richtig geiles Spiel. Unsere französischen Freunde freuen sich auch schon sehr drauf. PSG gegen Liverpool. Hast du ja einen Favoriten?
Nach dem Wochenende auf jeden Fall PSG. Und ich gehe davon aus, dass PSG zu Hause 3-1.
Ja. Liverpool ja auch verloren am Wochenende gegen City, ne? Ja. Und dann haben wir noch das spanische Duell. Zuerst bei Atletico muss Barca antreten.
Barca wird weiterkommen.
Barca wird weiterkommen.
Also ich glaube, es wird ein Unentschieden in Madrid und dann wird Barca Atletico auseinandernehmen. Hat man jetzt am Wochenende auch wieder gesehen. Ja. Auswärts sogar gewonnen. Also Atletico ist dieses Jahr nicht das Atletico, vor dem du Angst haben musst.
Gut, und dann haben wir ja noch zwei deutsche Mannschaften mit in der Verlosung. Der SC Freiburg muss nach dem kräftezehrenden Spiel gegen die Bayern nach Spanien, nach Celta Vigo.
Ja, leider glaube ich, dass das wieder so ein klassisches deutsches Ding wird in der Europa League, dass man da kein Land sehen wird. Von daher, ich glaube, das wird ein 3-0 für Celta Vigo.
Okay. Geht die Erfolgsreise der Mainzer weiter? Straßburg ist zu Gast in Mainz.
Ich glaube, zu Hause wird es reichen für ein gutes Ergebnis, aber in Summe, glaube ich, wird es dann nicht reichen.
Okay.
Von daher, lassen wir sie mal 1-0 gewinnen. Komm.
Lassen wir uns mal. Ja, wäre doch gut. Alles klar. Gut, Fabian, sind wir beide heute soweit gut durchgekommen. Vielleicht können wir ja dann in der kommenden Woche den Sören mal wieder begrüßen. Ist für Dienstag was Besonderes geplant, Fabi? Irgendwie wird extra Pizza bestellt oder extra Bier kalt gestellt?
Nee, gar nicht. Ist ja unter der Woche, da wird sowieso nichts getrunken.
Werden die Frauen daher ins Bett geschickt?
Genau. Also die ab 9 Uhr gehört der Fernseher mir.
Okay.
Können die machen, was sie wollen. und von daher einfach hoffentlich einigermaßen genießen können.
Genießen werden wir auch noch den restlichen Ostermontag, die kurze Arbeitswoche auf jeden Fall auch und auf ein paar gute, spannende Champions-League-Spiele, würde ich sagen.
Definitiv. Alles klar, bis nächste Woche.
Bis dann mal.
Ciao, ciao. Danke, ciao.